Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist du fit?
Ich bin immer fit.
Sehr schön.
Das müsstest du langsam gelernt haben.
Ich bin Katharina Ivankovic. Ich bin heute auch fit, weil das Schöne ist, wenn wir am Wochenende aufnehmen, haben wir jetzt scheinbar so einen stillen Deal, dass der Peter davor kocht. Das heißt, ich bin jetzt ausgeschlafen, ich hatte einen Espresso, ich hatte ein super Mittagessen. Und das kann nur gut werden heute.
Ich hatte vergessen zu sagen, wer kocht, spült hinterher nicht.
Den Deal hatten wir nicht ausgemacht. Aber wir müssen jetzt sowieso mit dem Thema anfangen. Wir haben heute nämlich etwas, was der eine oder andere von euch wahrscheinlich in letzter Zeit auch immer mal wieder gehört hat. Die vielleicht ein Thema mit der Heizung haben aktuell mehr als andere. Nämlich kommunale Wärmeplanung. Und das ist gerade, klingt nicht besonders sexy und ist auch nicht so leicht zu verstehen. Deswegen knöpfen wir es uns heute mal vor und wir legen los. So, Peter. Kommunale Wärmeplanung. Was soll das eigentlich sein? Ist das einfach nur ein Buzzword, das habe ich jetzt letztens gehört. Das ist doch einfach nur wieder so ein Begriff, den die sagen, damit sie uns vorschreiben können, was wir mit unserer Heizung machen sollen. Was so falsch nicht ist, aber auch nicht wirklich richtig.
Also gehen wir mal von dem Anspruch aus, wir wollen was besser machen, wir wollen Treibhausgasemissionen minimieren, wir wollen effizienter mit unserer Energiewirtschaft werden, weniger Müll fabrizieren und dann muss man eben auch mal über neue Dinge nachdenken.
Und auch mal da so als Refresher, ne? 30% des Energieverbrauchs, ungefähr ein Drittel des CO2-Ausstoßes geht für den Gebäudesektor drauf. Wir in Deutschland sind beim Thema Heizen noch sehr von fossilen Brennstoffen abhängig. Da ist also auch einiges, was aufgeholt werden muss, wenn man da irgendwelche Klimaziele erreichen will.
Genau, und klassisch ist das Thema einfache Gasheizung oder eine Ölheizung plus eigentlich das, was in den Städten Fernwärme heißt.
Also ist Fernwärme?
Eigentlich das Abwärmeprodukt aus einem Kraftwerk, das auch wieder mit Kohle oder mit Gas befeuert wird oder mit Öl. Und das wird eben unter Druck in einem Leitungssystem in die Stadtteile gepumpt, die einzelnen Häuser.
Wasser oder Dampf?
Dampf,
oder?
Ja. Hm? Also einfach Abwärme, Wasserdampf unter Druck in einem Rohrnetz verteilt in die Stadtteile, dort mit Druckminderungsgeräten in die Häuser eingeführt. Da gibt es so eine Hausanschlussstation. Und dann ist es eigentlich ja angenehme Sache. Du hast keine Wartung groß mit Brenner und mit Kamin. Und da hast du so ein Rädchen, da schaltest du im Prinzip Dampf in dein Gebäude. Und dann wird eine Pumpe noch dazu geschaltet und dann das ins warme Wasser gemacht für deine Wohnungen. Und dann ist gut.
Das heißt, ich habe gar keine Heizung mehr im Haus.
Kein Wärmeerzeuger mehr. Die Verteilernetze und das ist eigentlich alles identisch. Auch die Temperaturen dann im Haus sind identisch. Und insofern war das schon auch ein guter Gedanke. Es war ja die Abwärme der Kraftwerke. Und viele, die ein Kraftwerk in der Nähe haben, gibt es in Mannheim oder überall, Nürnberg, wenn ich so in die Städte reinfahre, sieht man ja oft mal so ein Kraftwerk am Ortseingang. War, glaube ich, schon ein guter Gedanke und so viel mal zunächst.
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Nahwärme und Fernwärme?
Fernwärme ist, so würde ich es jetzt mal definieren, das, was aus deinem großen Kraftwerk als Abwärme kommt und für Wärme genutzt wird, also ein Abfallprodukt bei der Stromerzeugung. Und die Nahwärmenetze, die können unterschiedlich aussehen, aber da kannst du dir auch vorstellen, du hast ein Wohnviertel. Für das Wohnviertel gibt es dann eine kleinere Maschine, ein Blockheizkraftwerk. Die macht Strom und Abwärme, weil man das nicht ganz trennen kann. Und über diese Kombination, man nennt es auch Kraft-Wärme-Kopplung, hast du also ein bisschen Strom und hast die Wärme dazu. Also ein bisschen ein anderes System. Und da wir ja oft in der Zeit, wo wir viel Strom brauchen, im Winter oder auch nachts, wenn die Sonne nicht scheint und wir Fernsehen gucken, schon dankbar sein müssen, wenn wir noch ein bisschen Stromerzeugung haben. Und deswegen kann ich den Gedanken schon verstehen, dass man sagt, wir wollen Nahwärmenetze, weil immer noch der Gedanke drin ist, Wärme und Kraft, also Wärme und Energie, Wärme und Licht sind unterschiedliche Paar Schuhe. Hm. Und ich glaube, das ist auch der Motor hinter dem Ganzen. Es gibt so Fraktionen, die sagt, eigentlich brauchen wir die Wärme in der Form nicht. Alles wird total elektrisch sein.
Ja.
Und das stellt schon mal diese Wärmenetze, ob es Fernwärme oder Nahwärmenetze ist, in Frage. Aber bei meinen Eltern zu Hause, die
Mannheim
haben,
oder Franken?
Mannheim haben etwa in den 70er Jahren, ich glaube 75, angeschlossen an Fernwärme.
Mhm.
War eine tolle Geschichte, keine Unterhaltungsaufwendungen. Ich, der ein bisschen schusselig bin, nie Öl vergessen zu bestellen. Die Oma war immer im Warmen und. Aber du hast natürlich schon den Punkt, du bist abhängig von den Preisen.
Also keine Anbieterauswahl.
Also
Stelle, ja.
Anbieterauswahl, Tarifauswahl gibt es dort nicht. Das hat auch in der Straße, in der meine Eltern gewohnt haben, wirklich zu großen Disparitäten geführt.
Mhm.
Weil die einen gesagt haben, ich mache mich nie im Leben abhängig und das gibt es heute auch noch. Und ich weiß aus der Zeit, eigentlich sind noch ein paar Dinge notwendig. Du brauchst eine gewisse Anschlussdichte. Also diese Verlegung der Leitung lohnt sich nur, wenn ein gewisser Anteil an Haushalte dort anschließt und auch dann eine entsprechende Menge an Energie abnimmt.
Ist das freiwillig?
Das ist für mich der entscheidende Punkt. Es gibt keine Anschlusspflicht. Und das muss man, glaube ich, bei dem ganzen kommunale Wärmeplanung-Thema mal ganz groß oben drüber schreiben.
Mhm.
Ich bin gespannt, was du recherchiert hast, was du gehört hast, was du erzählst, was du für eine Meinung hast. Aber aus meiner Sicht, also ich finde den Gedanken grundsätzlich gut, aber jetzt entstehen mal wirklich Probleme, nämlich die Netze, die es jetzt noch nicht gibt, sind im Regelfall nicht gebaut worden, weil sie nicht wirtschaftlich waren.
Hm.
Per Gesetz und per Planung jetzt zu fordern, darf nicht zu der Fehlmeinung führen. Das kann man jetzt an jeder Stelle für jeden Haushalt in jedem Ort machen. Also die ländlicheren Gemeinde garantiert alle nicht, obwohl die auch alle eine Wärmeplanung machen und alle in der Priorität erst das Thema Nahwärme und Fernwärme prüfen. Der zweite Punkt ist, dass, wenn du dir das anschaust, die Planung und Genehmigung von so einem System, es muss ja in der Straße verlegt werden, da müssen Straßen aufgerissen werden, 10 bis 20 Jahre.
Mhm.
Und wenn wir jetzt mal schauen, das sollte man vielleicht noch vorwegnehmen bei der Wärmeplanung, jede Gemeinde muss.
Vielleicht müssen wir noch vorwegnehmen, was genau das eigentlich ist und wo das herkommt. Weil wir
dann
haben jetzt ein bisschen Kopfsprung
gemacht.
Dann
bremse ich mal ein bisschen, ja. Weil es ist also einfach schwierig, weil es in vielen Stellen technisch nicht gehen wird, weil es viel zu lange dauern wird und weil es zum Schluss keine Anschlusspflicht gibt.
Okay. Peter ist heute optimistisch unterwegs mit quasi diesem kleinen Spoiler vorweg. Gehen wir nochmal zurück in, was ist denn das eigentlich und warum redet jetzt jeder plötzlich über kommunale Wärmeplanung? Also, ich habe ja vorhin gesagt, Gebäudesektor und auch das Thema Wärmeerzeugung, Heizen in Deutschland hat noch sehr viel Aufholungsbedarf im Thema, ich sag mal, Klimafreundlichkeit, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, CO2-Ausstoß, also ein Zeug. Wir haben als Deutschland und als EU Klimaziele gesetzt. Die müssen dann runtergebrochen werden und müssen natürlich auf Gemeindeebene irgendwie durchgeführt werden. Und damit die Gemeinden in die Pflicht genommen werden können für ihren Teil quasi dieser Zielerreichung, hat man beschlossen, jede Gemeinde muss eine sogenannte kommunale Wärmeplanung durchführen. Nämlich zu sagen, was ist eigentlich euer Plan, um euren Beitrag zu leisten zu dieser positiven Entwicklung im Bereich Heizung. Sanierung ist häufig auch mit drin. Aber eben Wärmeerzeugung, Stromerzeugung, all solche Dinge sind da mit drin.
Plus der zweite Punkt, Treibhausgase.
Genau.
Emissionen. Also es sind zwei Themen, Energie und Emissionen.
Genau. Und da gibt es jetzt zwei Fristen für Kommunen oder Großstädte, besser gesagt. In Deutschland sind das die über 100.000 Einwohnern.
Da haben wir ja nicht so viele.
Ich glaube, 81 oder so habe ich.
Also unter 100? Geguckt.
Ja, also ja, im Vergleich zu 11.000 Kommunen.
Etwa 11.000.
Sehr wenig, ja. Die müssen bis zum 30. Juni, also Jahresmitte 2026, also da tickt die Uhr, die haben noch etwas mehr als 2 Jahre. Und dann gibt es alle anderen, die kriegen noch 2 Jahre mehr. Also Jahresmitte 2028.
Also die Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohner sind bis 28 verpflichtet, so eine Planung aufzustellen.
Ja, und ich finde das an der Stelle ein bisschen witzig, weil Deutschland hat sich doch, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe, das Ziel gesetzt, bis 2045?
Yes.
Oder?
Null bis 2045.
Ja, also die EU hat, glaube ich, 2050 und Deutschland hat gesagt, wir schaffen 5 Jahre früher. Und eine Wärmeplanung, die etwas mehr als 15 Jahre früher vorgelegt wird in mehr als 90% der Gemeinden, erscheint mir ein bisschen knapp, wenn man weiß, was für Maßnahmen in so einer Wärmeplanung drin sind. Eins haben wir jetzt.
Und wie viel Geld auch dafür bereitgestellt
ja.
werden muss.
Wir haben ja schon mal über Verschuldung und Co. von Gemeinden gesprochen. Ne? Ja. Und ich meine, kommunale Wärmeplanung ist natürlich ein komplexes Ding. Da sind dann Stadtwerke noch mit drin und so weiter. Also, aber trotzdem ist das eine unglaubliche finanzielle Verpflichtung für Gemeinden, wenn dort größere Maßnahmen oder auch nur das Erforschen dessen, ob die Maßnahmen möglich sind, ist jetzt schon eine richtig, richtig teure Sache.
Und es ist, genau, und es ist auch schon der Plan selbst eine wahnsinnige Aktion.
Genau.
Also hängt natürlich von der Größe ab und von der Komplexität, aber so mal als Hausnummer, 50.000 Euro für eine Wärmeplanung, das ist schon für eine Gemeinde mit 5 oder 10.000 oder 15.000 Einwohnern eine Hausnummer.
Dazu habe ich eine Story. Ich war gestern in Würzburg und war eingeladen, dort einen Vortrag zu halten. Und da war unter anderem eine Vertreterin der Stadtwerke Würzburg und hat eben über die kommunale Wärmeplanung berichtet. Ich habe nicht alles mitbekommen, leider von dem Vortrag, weil ich an anderer Stelle festgehalten wurde.
Aber verquatscht.
Ich habe mich wortwörtlich fürs Radio und fürs Fernsehen verquatscht. Aber ich kam dann dazu. Und da wurde berichtet, dass sie gerade auskundschaften, ob Geothermie ein sinnvoller Teil der kommunalen Wärmeplanung werden sollte. Ihr habt jetzt also einmal gehört, Fernwärme, Nahwärme. Das ist aber ein recht altes Konzept, das kennt man schon. Und ich sage jetzt mal vorsichtig, da ist das meiste sinnvolle, nicht Kapazität, sondern Potenzial häufig ausgeschöpft. Also wenn ihr nicht riesige Stadtteile habt, die neu erschlossen wurden und aus irgendeinem Grund quasi keine Wärmenetze mit geplant bekommen haben, dann ist da eigentlich kostennutzmäßig gar nicht mehr so extrem viel rauszuholen. Und es ist ja auch richtig, dass man richtig buddeln muss für Nahwärme, Fernwärme, ne?
Du musst richtig buddeln und dann hast du da eine Maschine stehen, die was verbrennt.
Mhm.
Das ist ja kann man sich vorstellen wie einen großen LKW-Motor,
ja,
der mit Gas oder mit Öl läuft. Öl wollen wir sowieso nicht haben. Gas wollen wir Biogas haben.
Mhm.
Biogas ist ein absoluter Engpass.
Ja.
Den hat man wieder nicht und dann musst du mal gucken, wie du das CO2 frei machst.
Gestern gab es übrigens eine Dame aus dem Publikum, die hat dann nach dem Vortrag der Stadtwerke eine Frage gestellt und gemeint, bei denen ist jetzt Heizung leider schon ein Thema. Also Würzburg ist noch nicht fertig mit der Wärmeplanung. Das heißt, wenn jetzt was mit deiner Heizung ist, ist es ganz doofes Timing eigentlich.
Ah, das kann man unterschiedlich sehen. Also ich kenne viele, die sagen, oh toll, ich bin in einer kleinen Gemeinde, weniger wie 100.000 Einwohner. Ich kann, bis die Wärmeplanung vorliegt in 28 in Anführungszeichen, noch ziemlich machen, was ich möchte.
Auch richtig, ja.
Und dann wird jetzt munter in Restgasheizungen, ja, und Ölheizungen investiert, also auch nicht glücklich.
Dann sagt sie, denen wurde vom Heizungsbauer eine Bio-Ölheizung empfohlen. Und ich war dann wirklich, also ich so, Bio-Öl? So was, also das ist schon so ein bisschen so der Gipfel. Also ich kenne mich mit Bioölheizung tatsächlich nicht aus an der Stelle, aus was die bestehen, wo dieses Öl herkommt, ob sich das nachvollziehen lässt und so weiter. Aber ich musste dann schon ein bisschen schmunzeln darüber, wie weit man ein Stück weit auch in diesem Greenwashing geht, dass man sagt, im Jahr 2024 bauen wir dir einen neu gelabelten Ölkessel quasi in den Keller und dann guckst mal, wo du bleibst. Naja, darum ging es aber nicht. Zurück zu meinem Punkt, die Dame von den Stadtwerken, Geothermie. Und dann hat sie vorgestellt, was da gerade läuft und hat eben erklärt, da gibt's sogenannte Auskundschaftsflugzeuge, Kundschafterflüge, irgendwie sowas in die Richtung.
Erste Stufe.
Danach. Genau. Das passiert jetzt gerade in Würzburg. Und da waren die Leute richtig erstaunt im Publikum, als sie ihnen eben erklärt hat, das ist quasi so ein alter Flieger, so ein 80er-Jahre-Flugzeug, das ist komplett leergeräumt worden, bis auf 3 Sitze. Da sitzen dann die Ingenieure, die die Messtechnik bedienen und überprüfen drauf. Und sonst ist das Ding nur voller Messtechnik. Und dann wird quasi wie ein Schachbrett gezogen über die Stadt Würzburg und wird dann so ein bisschen wie so ein Staubsaugerroboter quasi ein Wohnzimmer abfährt, so linienförmig, Wänden in der Ecke, linienförmig, Raster. Wänden in der Ecke, genau. Rasterförmig komplett abgeflogen. Und dort wird gescannt, wie dick die Erdkruste an unterschiedlichen Stellen ist, um eben zu gucken, ob ich genug Erdwärme bekomme, um sinnvoll Geothermie betreiben zu können. Und dann im nächsten Schritt geht es erst darum, dass man, ich glaube, im dritten Schritt kommt es dann erst überhaupt mal zu Testbohrungen und so weiter. Und das ist ja das, wo die Nachbarn gerne mal ein Problem damit haben, weil da durchaus Schaden entstehen kann. Und ich stand dann wirklich so da und ich dachte mir, Wahnsinn. Also Geothermie macht ja gerade in unserem Energiemix sehr wenig aus. Ich glaube, es wird auch nie extrem viel ausmachen, auch aufgrund der öffentlichen Meinung dazu. Und das ist jetzt überhaupt keine Kritik an den Stadtwerken Würzburg. Ich war dann wirklich so, wow, das ist ein unglaublicher Aufwand. Also sowohl Zeit als auch Kosten für so eine Maßnahme, die dann wahrscheinlich dem NIMBY-Syndrom hinten raus, not in my backyard, der Nachbarn oder der Anwohner zum Opfer fällt, die sagen, nur über meine Leiche macht ihr hier eine Testbohrung und dieser Riss in meiner Hauswand war vorher nicht da, das wart ihr und wir haben jetzt hier ein richtiges Problem.
Und du hast zu Recht gesagt, schau dir die Zeitschiene an.
Ja.
Wenn da jetzt rumgebastelt wird, in 2-3 Jahren dann gebohrt wird, dann
also Würzburg muss einreichen 2026, die haben etwas über 100.000. Das heißt, ich war auch ein bisschen erstaunt darüber, über die Teilnahme.
Also wir werden ganz viele Fälle haben, wo Nachfristen erforderlich sind. Mhm. Aber das ist ja immer nur noch das Thema Planung.
Ja.
Und was halt feststeht, vom Kern her möchte man eine möglichst zentrale Versorgung haben. Das ist Prio 1.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, weil es spätestens in den vielen kleinen Gemeinden vollkommen klar ist, dass das nicht funktionieren wird.
Was für mich ein bisschen so eine Frage ist, die ich jetzt noch nicht 100% habe beantworten können, ist die Verbindlichkeit der kommunalen Wärmeplanung gegenüber den Eigentümern. Weil es wird schon immer mal wieder gesagt, die Maßnahmen, die du dann triffst, sollen in Einklang mit der kommunalen Wärmeplanung sein. Aber gleichzeitig, wenn ich eine Gastherme haben will, kann mich da jetzt erstmal keiner davon abhalten, eine Gastherme einzubauen, außer die ist gesetzlich quasi als fossiler Brennstoff schon verboten worden.
Naja, also vom Kern hast du ja seit dem 1. Januar 2024 das GEG,
die also Novelle, ja.
Das neue Gebäudeenergiegesetz. Da ist eigentlich festgelegt, was man auch in dem Individualheizungsbereich macht.
Ja.
Da kommt nichts vor mit Gas und mit Öl. Sondern da ist mal das Thema mindestens 65% erneuerbare Energie. Und dann wird da abgestuft Verschiedenes angeschaut. Also du hast jetzt Fernwärme gesprochen, Geothermie. Wärmepumpen sind natürlich ein großes Thema. Das ist ja, ich sag mal, ein bisschen kleine Geothermie, wenn man Erdsonden hat. Ja. Das ist ja ein Thema, dann, wo sich eben auch momentan viele Leute ärgern. Vielleicht hast du das mitgekriegt, wer sich einen Pelletofen gekauft hat oder einen entsprechenden Ofen ins Wohnzimmer, hat jetzt große Feinstaubprobleme, muss auch nochmal nachrüsten. Und wenn er das erst vor 2, 3, 4 oder 5 Jahren gemacht hat, die sind also auch nicht glücklich, dann kommt die ganze Range an Elektro-Direktheizungen, die man so auch nicht haben möchte. Da gibt es ganz viele Verknüpfungen an bestimmte Energieeffizienzfragen etc. Also es ist sehr komplex. Man kann aber sagen, das Recht, einen individuellen Weg zu gehen, hat man immer. Es gibt keine Anschlusspflicht an eine zentrale Fern- oder Nahwärmeversorgung. Und du hast in den großen Städten früher und in den kleineren Städten später, also 28, die Verpflichtung, du musst irgendwas machen, was im GEG steht und 65% Erneuerbare hat.
Ja.
Und CO2 wird bepreist und mit zunehmender Zeit teurer.
Was ich spannend finde, ist die CO2-Bilanz von Fernwärme. Weil ich habe da mal geguckt, ist Fernwärme, also dass es nicht wirklich erneuerbare Energie ist, das ist mir klar. Aber ist das, also zählt das als sauber? Weißt du, was ich meine?
Ich habe das Kraftwerk bei meinen Eltern, ja. Die wohnen da in unmittelbarer Nachbarschaft. Das habe ich vor Augen. Das ist ein riesiges Kohle- und Gaskraftwerk. Da sind also, das kennen sicher viele am Main auch oft gesehen, Berge, also große Halden an Kohle. Mhm. Und was da verbrannt wird, ist natürlich CO2.
Ja.
Als Ausstoß. Und die haben da zwar eine, ich sag mal, Reinigungsanlage, mehr oder weniger für alles oder mehr oder weniger intensiv, aber vom Kern ist es Verbrennung von fossilem Zeug.
Ja, ich hab dann mal geguckt. So. Und es ist tatsächlich so, die neueste, also die aktuellste genaue Zahl, die man kennt, ist von 2021 über den Anteil erneuerbarer Energien bei der Erzeugung von Fernwärme. Willst du schätzen?
Nee.
Komm, hau mal raus.
Also ich würde sagen, ich würde noch nicht mal zweistellig schätzen.
Da bist du auf dem Stand von 2018, da waren es nämlich ungefähr 7,8%. Es ist dann angestiegen, man findet unterschiedliche Zahlen, muss man sagen, für 2021. Ich habe sowohl 17% als auch 22% gefunden. Aber es ist bei um ein 80%. Fünftel maximal. Das heißt, 80% ist saudreckig. Und man hat dann eben auch so faszinierende Sachen, du hast ja vorhin schon ein bisschen durchblicken lassen, einige Fernwärmenetze sind auch echt alt, also vor allem auch in den Ballungsräumen und die sind dann echt angewiesen auf relativ dreckige Erzeugung dieser Fernwärme. Und da fand ich einen spannenden Teil hier. Die regionale Verteilung der Fernwärme in Deutschland weise dabei aus historischen Gründen große Unterschiede auf. Die Fernwärmenutzung ist aus strukturellen Gründen überwiegend in großen Ballungsräumen konzentriert. Allein in einer Großstadt wie Berlin entfällt ein großer Anteil der CO2-Emissionen auf die Fernwärmeversorgung, die dort zu über 90% auf Kohle und Erdgas basiert. Das ist natürlich hammerhart. Und dann kommt, laut Koalitionsvertrag sollen bis 2030 mindestens 50% klimaneutrale Wärme genutzt werden.
Also
ich bin jetzt wirklich keine Wärmeplanerin, aber die Dinge gehen für mich nicht so wirklich auf. Weil wo soll denn die Klimaneutralität herkommen? Das Einzige, was du da eigentlich nehmen kannst, was zuverlässig klimaneutral ist zur Wärmeerzeugung, wenn der Strommix sauber ist, ist die Wärmepumpe. Oder spinne ich? Oder? Man kann jetzt über Biogas und sowas noch diskutieren.
Also ich will ja jetzt auch nicht ein Fass nach dem anderen aufmachen.
Ja.
Aber wir haben ja darüber schon mal gesprochen. Wärmepumpensysteme gibt ja unterschiedliche mit Luft und mit Erdsonden und so weiter. Sind so komplex, so schwierig in der Einstell-Stadt-Installation und im Betrieb, dass es gibt jetzt zwar auch eine Studie von Fraunhofer, die sagt, ja, es gibt schon viele, die gut funktionieren. Aber es gibt eben auch einen großen Anteil, nicht nur so ein paar Prozent, die nicht gut funktionieren, weil sie aufgrund der Komplexität nicht richtig eingestellt worden sind. Mhm. Und dann haben sie diesen Effekt, den eine Wärmepumpe haben soll, nämlich aus Strom, wo der jetzt auch immer herkommt, möglichst CO2-frei und möglichst erneuerbar, soll mit einem Faktor 1:3 Wärme gemacht werden. Also dreimal so viel Wärme in Kilowattstunden, wie man mit Strom braucht. Mhm. Und dieses ganze Prinzip, auf dem die Wärmepumpen basieren, ich bin jetzt mal weg vom Wärmenetz bei den Einzelwärmepumpen, funktioniert ja nur, wenn dieser Wirkungsgrad dreifach ist. Und wenn du da hast,
mindestens
zweifach, ich habe mir erzählt, wir haben ja seit 2006 hier eine Wärmepumpe und haben es im Prinzip in keinem Jahr geschafft, trotz intensiver Bemühungen, diese Arbeitszahl auf 3, also den Wirkungsgrad aufs Dreifache zu bringen, dann ist das natürlich auch fraglich. Also da ist sehr, sehr schwierig und ich glaube, das ist zumindest, was ich mir vorstelle, dass zum Schluss in jedem Fall alles total elektrisch ist und vielleicht auch nicht immer mit einer Wärmepumpe funktioniert.
Ja, ja. Also summa summarum, wir haben jetzt gelernt, alle Gemeinden müssen eine kommunale Wärmeplanung vorlegen. Großstädte über 100.000 Einwohnern bis Jahresmitte 2026. Also da tickt die Uhr inzwischen ziemlich laut.
Und dann greifen alle Vorgaben vom Gebäudeenergiegesetz auch für die Einzelnen. Also dann baust du die Heizung nur noch so ein, wie sie im GEG gefordert sind.
Ja. Für kleinere Gemeinden unter 100.000 Einwohnern haben sie 2 Jahre länger, also Jahresmitte 2028. Wir behalten aber im Kopf, Wärmeplanung ist ein sehr komplexes Thema und ist häufig auch ein sehr teures Thema. Wir haben in neuer Zeit darüber gesprochen, dass viele Gemeinden jetzt schon verschuldet sind und keine oder kaum Ressourcen haben, um sowas zu bewerkstelligen. Das heißt, es müsste zum guten Teil beauftragt werden. Die Stadtwerke müssen mitziehen, wenn man da Stadtwerke hat, die diese Kompetenzen haben. Also summa summarum, es ist ein Riesending. Gibt unterschiedliche Arten, die da quasi greifen, die Städte sich kümmern müssen. Ein ganz großer Faktor, der immer wieder angesprochen wird, ist natürlich auch sowas wie Stromerzeugung auf der Gemarkung, teilweise außerhalb der Gemarkung der Stadt, also dass man sich Photovoltaikanlagen, Windräder und Ähnliches anschaut. Es gibt aber auch den ganz, ganz großen Faktor Wärme. Und da ist ein großer Punkt, der gerne genannt wird, eben das Nahwärme-Fernwärmenetz. Darüber haben wir jetzt schon ein paar Worte verloren. Das kann eben die gezielte Stromerzeugung oder die gezielte Erzeugung von Wärme für das Netz sein. Das kann aber auch gesammelte Abwärme von anderweitigen Kraftwerken, Müllverbrennungsanlagen gibt es manchmal auch, die damit einschlafen, solche Dinge. Genau, Klärschlamm. Also irgendwo, wo heiß gearbeitet wird, wo Abwärme eingesammelt werden kann, ist immer eine gute Idee für so ein Fernwärmenetz. Aber es ist auch einfach ein riesen Ding. Fernwärmenetze wurden schon mal gebaut. Viele der Kraftwerke, die es jetzt schon gibt, sind nicht gestern gebaut worden. Das heißt, die sind in der Regel schon angeschlossen an existierende Netze. Die Netze sind so ausgebaut, wie es sich damals aus einer Kosten-Nutzen-Perspektive gelohnt hat. Das heißt, es ist auch heute in Frage zu stellen, ob ein signifikanter Ausbau wirtschaftlich ist. Sinnvoll nennen wir es jetzt erstmal gar nicht, aber wirtschaftlich zu bewerkstelligen ist, auch weil man, du hast es Anschlussdichte, glaube ich, genannt, ne? Weil man eine gewisse Anschlussdichte einfach braucht. Das heißt, wenn nur jeder dritte Haushalt in einem Stadtteil mitmacht, dann brauche ich den Stadtteil an der Stelle nicht anschließen.
Oder wenn ich im ländlichen Bereich, ich sag mal, Grundstücke von 1.000, 2.000, 5.000 Quadratmeter habe, kriege ich auch keine Dichte hin.
Genau, also wenn ich unglaublich viel mehr Verbindungsleitung legen muss, als ich dann quasi Anschlussleitungen in die Häuser habe, rechnet sich das an der Stelle nicht. Das heißt, das ist auch so ein bisschen was man auch vorab schon wissen kann in der einen oder anderen Gemeinde. Wenn ihr ein bisschen links hinten liegt in der Gemeinde, dann wird das Thema Nah- oder Fernwärme wahrscheinlich nicht kommen für euch. Also ihr werdet
genau, da würde ich einfach nicht das machen, was jetzt viele tun, die einfach sagen, naja, bis ich bin in einer kleineren Gemeinde, also unter 100.000, ab bis 28 baue ich nochmal schön meine Heizung aus mit Gas und Öl. die hält dann 20 Jahre und dann bin ich irgendwie 90 und dann interessiert es mich nicht mehr.
Ja.
Ich glaube, man kann das Ganze abkürzen. Ich würde es zumindest so machen und würde mich für eine Individuallösung entscheiden, die dieses Thema mindestens 65% erneuerbare oder mit Ökostrom schon jetzt 100% CO2-frei abbildet, um damit zukunftsfähig zu sein, weil ich glaube, das kommt zum Schluss sowieso raus. Mhm. Bloß mit 10 Jahren Zeitverzug oder mit 20.
Mhm. Ja.
Da kannst du heute schon die Entscheidungen vorwegnehmen.
Ja. Summa summarum, wir schätzen beide, dass sehr viele der Gemeinden, also ich glaube auch die größeren Gemeinden, aber auch, also vor allem die Kleinen, werden das nicht in der Frist schaffen. Ich glaube, es ist für viele einfach nicht machbar. Ich habe jetzt erzählt aus Würzburg, die machen jetzt gerade die Befliegung für Geothermie. Das heißt, bis da dann das durch 1000 Untersuchungen und dann Gremien und dann gehen Testbohrungen und dies und jenes, ist fast schon nicht machbar, bis in 2 Jahren das dann fertig als Konzept vorzustellen. Das heißt, es wird wahrscheinlich Fristverlängerung geben und ähnliches. Und dann wird es echt ein bisschen spannend, weil dann nähere ich mich schon sehr schnell dem Jahr 2030 und Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Und wir reden von Maßnahmen, die gut und gerne 10, 15 Jahre brauchen, bis sie auch nur im Ansatz durchgeführt sind.
Und wir haben ja ergänzend dazu diese europäische Gebäuderichtlinie, wo wir versuchen müssen, dürfen, sollen, können, die Verbräuche von unseren ganz schmutzigen Gebäuden in der Energieeffizienzklasse G, also 28, 30 Liter Heizöl, runterzubringen und mal im Prinzip das Thema 15 Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr mal zu der obersten Grenze werden soll. Also da glaube ich, das passt zeitlich überhaupt nicht zusammen und deswegen würde ich auf jeden Fall jedem raten, guckt euch an, welche individuelle Lösung jetzt schon möglich ist, realisiert die, heißt aber dann auch das Signal an die Gemeinden, da wird dieses Thema mit zentral anschließen und Gemeinschaft noch weniger interessant werden. Also da kann man, glaube ich, ziemlich einen Haken dran machen.
Ja, also ich bin keine Bürgermeisterin, aber ich glaube auch, das Beste, was man jetzt in den kleinen Gemeinden machen kann, ist irgendwelche kleineren Förderumgebungen und vor allem auch Aufklärungsmittel, ja, Aufklärungsarbeit leisten, um den Leuten eben auch einfach mal zu erklären, hey, was heißt denn Wärmepumpe, was heißt die Kombination vielleicht auch, also dass du in vielen Haushalten die Wärmepumpe auch einfach zusätzlich zur existierenden Gastherme installieren kannst und die optimal aufeinander abstimmen, dass die Wärmepumpe da aktiv ist, wo die sich am wohlsten fühlt, nämlich wenn es noch nicht so dolle kalt ist und dass du dann die Spitzen quasi von der Gastherme unterstützen lässt und dann ein System hast, was optimal.
Also all diese
Dinge, um den Leuten da so ein bisschen die Angst zu nehmen von dem, was da auf sie zukommt. Ich glaube auch, die zentralen Lösungen, da läuft einfach die Zeit davon. Da läuft einfach die Zeit davon. Dann hast du das Thema, dann brauchst du irgendwie ein Stück Grundstück von jemand Privatem und dann wehren die sich dagegen. Und weißt du, all diese Dinge, die dir solchen Dingen noch in
dann
den Weg kommen können.
Dann kippt es wegen einem Nachbar, der nicht mitmacht
oder
nicht mitmachen will. Und noch einmal Haupterkenntnis, es gibt keine Anschlusspflicht.
Ja, also wird schwierig. Wird schwierig und ist, glaube ich, an der Stelle vielleicht auch die Kritik an Berlin, die das vorgegeben haben, ein Stück weit schon beim Beschluss eigentlich zum Scheitern verurteilt worden, dass man denkt, dass 11.000 Gemeinden, wir müssen mal überlegen, eine Gemeinde kann sehr, sehr klein sein. Also wirklich sehr, sehr, sehr klein.
Ja, wenn du in der Pfalz schaust, da gibt es ganz viele mit 1.000, 2.000, 5.000, die sind dann so Gemeindeverbänden, ja. Verbandsgemeinden, Verwaltungsverbündnissen zusammengekoppelt, dann haben die vielleicht 20 oder 25.000. Aber es ist trotzdem alles total dezentral.
Ja, also halte ich an der Stelle auch für sehr, sehr schwierig, beziehungsweise wenn das klappen soll, dann werden die Gemeinden da sehr, sehr viel Unterstützung benötigen, um das tatsächlich auch bewerkstelligt zu bekommen. Grundsätzlich halte ich aber deinen Tipp für sinnvoll, wenn man da jetzt Eigentümer, Eigentümerin ist. Ich würde trotzdem auf die Zukunft hinarbeiten und nicht jetzt noch last second gucken, dass man irgendwie eine Alttechnologie oder sonst irgendwas quasi noch installiert bekommt. Dialog mit dem Heizungsbauer, den man da hat, beraten lassen, Gibt zum Beispiel auch viele, die sich jetzt schon beraten lassen haben zum Thema Wärmepumpe, festgestellt haben, es geht überhaupt nicht, dann weißt das auch schon mal und kannst dir Alternativen anschauen, hast die Frage auch schon mal im Sinne der GEG-Novelle beantwortet und kannst dir dann eben andere Dinge anschauen. Aber da glaube ich, dieses Gegenarbeiten oder Trotz oder Festhalten zwangsläufig an irgendwas, wir wissen nicht, was da noch kommt, wir wissen nicht, wo die CO2-Steuer sich hin entwickelt. Da ist man, glaube ich, wenn man so ein bisschen mitzieht, dahin, wo der politische Wind weht, gar nicht so schlecht.
Und es gibt vielleicht noch irgendwas zwischendrin. Einige unserer Zuhörer haben sicherlich auch mal was über die Eisspeicherheizungen gehört mit kalter Wärme, also wo 10-gradiges Wasser in der Gegend rumgepumpt wird. All sowas sind Sonderfälle. Aber ich glaube vom Kern her, nicht auf das Zentrale warten, selber aktiv werden und ein zukunftsfähiges Konzept verfolgen. Spätestens bei der CO2-Bepreisung wird es einen einholen. Das kann man jetzt schon abstellen.
Gehe ich mit. Hast du sonst noch was zum Thema kommunale Wärmeplanung
zu verlieren? Ich habe fertig.
Ja. Nicht das attraktivste Thema. Was man aber da wirklich sagen kann, viele Gemeinden veranstalten Infoabende und so ein Ding zu ihrer kommunalen Wärmeplanung.
Gehört dazu, müssen die.
Richtig. Die würde ich mir anhören als Bürger und Bürgerin der jeweiligen Gemeinde. Also das ist jetzt 90% der Sachen oder ich möchte keine Zahlen nennen, viele der Dinge, die man da vielleicht so reported bekommt bei anderen irgendwelchen Gemeindeveranstaltungen, sind für einen nicht so relevant. Aber das Thema kommunale Wärmeplanung sollte mich als Eigentümer oder Eigentümerin interessieren. Also guckt ins in Blättle, genau.
Und es ist natürlich auch für die Gemeinde wichtig, dass die ein Bild kriegt, was die Bürger tun.
Genau.
Wenn die mehrheitlich sagen, ich mag euer Zeug nicht, ich werde nicht anschließen, ist das ja schon eine wichtige Botschaft im Vorfeld, wo man das Ding abkürzen kann.
Ja, wird gerne auch kombiniert bei Veranstaltungen mit zum Beispiel der ortsansässigen Bank, also dass man da eine Sparkasse, eine Volksbank, ist das meist.
Halte ich für super sinnvoll, weil zum Schluss müssen ja Maßnahmen bezahlt werden. Nicht alle sind dann kommunal, was in deinem Haus stattfindet, und das ist ja die letzte Meile sozusagen, das zahlst du selber.
Mhm.
Da wird das Thema Fördermittel und Sanierungskredite und ganz viel Rolle spielen. Und da, glaube ich, sind insbesondere diese lokalen Banken, Sparkassen, Volksbanken und so weiter ein ganz wichtiger Baustein.
Vor allem, weil man auch wirklich eine tolle Bündelung hinbekommt. Also ich war jetzt bei der Sparkasse Mainfranken in Würzburg und da muss ich wirklich loben, weil die haben zum einen eben ein Programm, wo man unterschiedliche Vorträge hat. Eins davon war ich. Ich habe über den Immobilienmarkt berichtet. Dann gab es jemanden, der eben über unterschiedliche Energiesparmaßnahmen gesprochen hat. Und eben besagte Dame von den Stadtwerken. Also du hast so ein bisschen einen Rundumschlag. Die machen diese Veranstaltung, den Immomarktplatz, jetzt das 24. Mal. Also wirklich eine richtige, richtige Tradition. Und du hast dann nebenan nicht nur ein bisschen Getränke und Snacks und einen Kaffee, den du dir holen kannst, sondern eben auch unterschiedliche Aussteller, die dort auch da sind. Das heißt, du konntest dich informieren über Energieberatung, du konntest dich informieren über Balkonkraftwerke, du konntest dich informieren über Photovoltaik-Wärmepumpen. Also ein Zeug. Genau, also alles direkt an einer Stelle und hast natürlich die dazu passenden irgendwie Finanzierungspartner und all so ein Zeug von der Sparkasse auch da. Also wenn du maximale Info an einem Ort haben willst, finde ich solche Veranstaltungen sehr, sehr sinnvoll und kann da, glaube ich, auch allen Gemeinden nur dazu raten, dass man da ein bisschen die Kräfte zusammenlegt.
Du bist die Gemeinde ein Stück weit mit.
Genau.
Du hast da auch Pflichten.
Also das war sehr, sehr cool. Liebe Grüße nach Würzburg. Und das wäre es erstmal zur kommunalen Wärmeplanung.
Ich habe ja fränkische Wurzeln. Da würde man sagen, jetzt tun wir erstmal was trinken und was essen.
Also Essen, ich bin ja Schwabe, aber Spätzle und Knödeln kriegt man mich ja, ne? Und Franken und Kartoffelknödel.
Schäufele, ja.
Genau, also Schäufele gab es nicht, aber Krustenbraten gab es bei mir gestern. Und ja, also so ganz verziehen hat es mir in meinem Magen noch nicht. Also ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal noch ein paar Stunden auf Salat, auch wenn ich die Franken immer ganz gerne mag. Ihr Essen ist nicht ganz ohne. Das ist fortgeschrittenen Essen.
Aber ich bin der Profi.
Ja, Ich wollte gerade sagen, du bist Profi. Ich bin heute auch wahrscheinlich Krustenbraten angefeuert fit. Und dann gucken wir mal, wie lange das noch anhält. So, das war's zur kommunalen Wärmeplanung. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr es gut fandet, lasst uns gerne eine Bewertung da. Empfehlt uns weiter. Wir freuen uns immer, wenn wir neue Zuhörer und Zuhörerinnen hören. Wenn ihr Anmerkungen, Ergänzungen, Korrekturen, Folgenvorschläge habt, könnt ihr uns das immer gerne mitteilen. Ihr findet uns am einfachsten auf Instagram unter lagebericht-podcast. Da gibt es auch immer begleitendes Video- und Bildmaterial zu den jeweiligen Folgen, damit ihr uns nicht nur auf der Tonspur habt. Und ihr findet uns natürlich auch auf LinkedIn als Lagebericht der Immobilienpodcast oder Peter und mich jeweils quasi in privater Funktion. Da freuen wir uns auch immer, von euch zu hören. Ansonsten hören wir uns nächsten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und Peter, du hast das letzte Wort.
Man muss dem Herrn für alles danken, auch für einen Unterfranken.
Und eine gute Zukunft mit Immobilien.
Genau. Bis dann.